keine Neuigkeit, aber Gott liebt dich. Gott liebt dich, er ist die Liebe in Person und er ist interessiert an dir. Tatsächlich ist er interessiert und liebt diese ganze Welt. Mit der bekannteste Bibelvers, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott ist die Liebe in Person und er liebt dich und er liebt diese Welt und er ist interessiert an dir und er ist interessiert an dieser Welt. Und tatsächlich hat er die Welt so sehr geliebt, wie ich gerade aus dem Vers gesagt habe, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, um hier körperlich auf der Erde anwesend zu sein. Um hier über die Erde zu laufen, berührbar zu sein, Menschen zu begegnen, zu ihnen zu reden, sie zu lehren, sie zu heilen, Wunder zu wirken, sich einfach zu zeigen und sich kennenlernbar in der intensivsten Form, wie man sich das eigentlich vorstellen kann, zu machen. Er hat mit seinen Jüngern ums Lagerfeuer gesessen und wahrscheinlich ums Lagerfeuer geschlafen und er hat sich so anfassbar gemacht in Jesus. Und er kam auf die Erde und Jesus hat 30 Jahre plus auf der Erde gelebt und wir wissen alle, er hat sich am Schluss für die Menschen hingegeben. Ja? Er hat sich kreuzigen lassen für die Schuld der Menschen, um die Menschen zu versöhnen mit Gott. Und er ist gestorben, er ist aber nicht tot geblieben, er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten und er ist aufgefahren in den Himmel und dort sitzt er jetzt zu Rechten Gottes. Aber Gott ist immer noch genauso voller Liebe und voller Interesse für die Menschen, dass er immer noch körperlich in einem Leib auf dieser Erde anwesend sein möchte. Manchmal habe ich so den Gedanken, ach, würde ich nur damals leben, wo Jesus hier so anfassbar auf der Erde war. Jesus ist heutzutage in einer anderen Form, in einem anderen Leib hier auf der Erde anwesend. Und die Bibel lehrt uns, dass die Gemeinde sein Leib ist. Okay? Die Gemeinde ist der Körper, ist der Leib, mit dem Jesus hier auf der Erde, so wie damals in den 30 Jahren auf der Erde, anfassbar sein möchte, erlebbar sein möchte, durch den er heilen möchte, Wunder tun möchte, durch den er Worte hören lassen möchte. Und wie kann das funktionieren? Das funktioniert deswegen, weil Gott sagt, die Gemeinde ist der Ort, wo er alles und in allen ist. Wie Gertraud vorhin gesagt hat, das passt so gut. Die Gemeinde ist der Ort, wo er alles und in allen ist und alles in allen vollbringt. Okay? Die Gemeinde ist der Ort voller Menschen, die nicht mehr selbst leben, sondern Christus lebt in ihnen, die nicht mehr eigene Werke tun, sondern durch die Jesus seine Werke tun kann. Und deswegen ist es möglich, dass Gott sagt, diese Gemeinde, diese Gruppe von Menschen, zu denen Haus des Herrn gehört, weltweit und zeitübergreifend, die mir nachfolgen, sind nicht einfach nur eine Gruppe von Menschen, sondern die sind mein Leib, mit allem, was es bedeutet, der Leib Jesu zu sein. Und das hat zwei Aspekte. Die Vision, die Gott dahinter hat. Wir sollen Menschen sein, die in der Form ein Leib mit Jesus sind, dass wir ihn kennen, in einer so engen Form, in einer solchen Einheit, dass wir ein Leib mit ihm sind. Okay? Und zweiter Aspekt, wir sollen ihn bekannt machen. Wir sollen Hände und Füße sein, Münder sein an dem Leib Jesus. Wir sollen seine Taten tun. Wir sollen in den Werken gehen, die er vorbereitet hat, dass wir sie tun sollen. Und das ist die große Vision, die Gott hinter dem Konstrukt Gemeinde, sage ich mal, hat. Es ist keine Organisation, es ist kein Verein, dem wir da angehören. Es ist ein lebendiger Leib eines lebendigen Gottes, der gerufen ist, die Taten Gottes zu tun und ihn zu kennen. Okay? Und ich wünsche mir, dass diese Berufung, die damit auf unserem Leben liegt, dass die uns mal ganz neu in unserem Herz wieder aufgeht. Und dass wir verstehen, was für eine Ehre es ist, diesem Leib anzugehören. Und dass wir verstehen, was für eine Verantwortung es ist, diesem Leib anzugehören. Es ist mehr als ein Hobby, was wir hier machen. Es ist kein Hobby, was wir hier machen. Okay? Ja. Die Verse, die wir, zu denen wir heute kommen, wir gehen gerade durch eine Predigtreihe, durch den Kolosserbrief, sind die Verse 16 und 17 des dritten Kapitels. Und umreißen diese Vision für die Gemeinde, für den Leib Jesu sehr gut. Ich lese gerade mal vor. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Ich würde die zwei Verse gerne überschreiben, beziehungsweise den ersten Vers gerne überschreiben, mit dem großen Schlagwort Gott kennen, als ein Aspekt oder ein Ziel für den Leib, die Gemeinde, und den zweiten Vers, den Vers 17, mit dem Schlagwort Gott bekannt machen als zweite Priorität, okay? Und wir gehen erst auf Vers 16, Gott kennen. Gott möchte gekannt sein von dir und von mir. Wir sollen Gott kennen, kennen, kennen. Wenn ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Er möchte dich ins Vertrauen ziehen. Er möchte dir Geheimnisse anvertrauen. Er möchte, dass du so vertraut bist mit seinen Gedanken, mit seinem Wesen, mit seinem Herzen, mit seinen Plänen, mit seinen Wegen. Okay? Gott möchte von dir gekannt sein. 1. Korinther 4, Vers 1, ein Vers, den ich sehr liebe. Paulus schreibt, dafür halte man uns für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Dafür halte man uns für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das möchte ich so gern sein. Ich möchte jemand sein, dem Gott seine Geheimnisse anvertraut und der diese verwaltet. Ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ja? Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, dann will ich dir antworten, sagt Gott. Und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Gott möchte von dir gekannt sein. Du sollst Gott kennen, du sollst in seine Geheimnisse eingeweiht sein, in das tiefste Innere, das nur der Heilige Geist erforscht hat, es aber uns kundtut, ja, steht auch im Korintherbrief. Wer hat den Geist des Herrn erkannt, als nur der Heilige Geist, sagt Paulus im Korintherbrief, und er hat die Tiefen Gottes erforscht und er tut sie uns kund. Und die Richtung, aus der ich sage, du sollst Gott kennen, ist nicht von unten nach oben, sondern es ist ein Wunsch Gottes. Okay, es ist ein Wunsch Gottes über deinem Leben, dass du ihn kennst, 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 dass du so vertraut bist mit ihm, dass du so eine Einheit mit ihm erlebst. Es ist ein Wunsch Gottes, dich in Geheimnisse einzuweihen. Aber ein Geheimnis plaudert Gott nicht einfach so aus. Möchtest du das sein? Möchtest du ein Verwalter der Geheimnisse Gottes sein? Gott möchte gekannt sein. Und diese Vers 16 gibt uns drei Hinweise, wie wir dem näher gehen können und kommen können. Und der erste ist, das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder unter euch. Wenn du eine Person sein möchtest, die Gott wirklich kennt und die seine Geheimnisse verwaltet und die ins Vertrauen gezogen wird von Gott, dann kommst du nicht drum rum, eine Mann oder eine Frau dieses Buches zu sein oder zu werden. Wir sagen das sehr häufig von hier vorne und ich denke, das ist okay so, denn die Bibel sagt es auch sehr häufig. Ja? Du musst dieses Buch kennen. Du musst dieses Buch kennen. Und du musst es mehr als kennen. Paulus schreibt hier, die Worte Gottes sollen reichlich in dir wohnen. Sie sollen in dir zu Hause sein. Sie sollen in dir Platz haben. Sie sollen sich in dir breit machen. Sie sollen in dir die Füße hochlegen. Ja, und das tun, was man tut, wo man zu Hause ist. Die Worte Gottes, die sollen in dir wohnen und Platz haben und sich ausdehnen und in dir arbeiten und sich in dir bewegen. Okay? Die Worte Gottes sollen kein Kopfwissen sein, sollen nicht Informationen sein, die du sammelst. Das ist nicht die Art, wie wir dieses Buch lesen. Wir benutzen unseren Verstand. Wir lieben Gott mit unserem Verstand. Das wollen wir auch tun. Aber wir lieben Gott auch mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit unserer ganzen Kraft. Und dieses Buch soll in dir wohnen, diese Worte sollen in dir wohnen und das nicht nur spärlich, sondern reichlich. Die Worte Gottes sollen reichlich in dir wohnen. Und warum? Weil dieses Buch mehr ist als Information und weil es mehr ist als, als eine Sammlung von Geschichten. Dieses Buch ist lebendig, das sagt der Hebräerbrief. Mein Wort ist lebendig. Und tatsächlich sagt Jesus, ich bin das Wort. Wenn du dieses Buch aufschlägst, dann liest du in erster Linie nicht Buchstaben, sondern du begegnest einer Person. Du begegnest der Person Jesus und du weißt, wovon ich spreche, wenn du schon mal gelesen hast und plötzlich ist ein Vers förmlich aus der Bibel rausgekommen und aufgestanden und stand als Person Jesus in deinem Zimmer und du hast gewusst, dieses Buch ist lebendig und es ist wahr und die Wahrheit da drin ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ich kann mich dieser Wahrheit nicht entziehen. Und ich kann auch nicht um sie drumherum kommen. Und ich kann sie nicht leugnen. Du weißt, wovon ich spreche, wenn du in diesem Buch gelesen hast und plötzlich Gott dir ein Geheimnis offenbart hat oder du einen Zusammenhang erkannt hast, den du selber nicht erkennen kannst, das nur der Heilige Geist dir offenbaren kann. Und nichts macht lebendiger. Die Jünger sagen mal zu Jesus, Jesus, wohin sollten wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Das sind Worte des Lebens. Und du weißt, wovon ich spreche, wenn du es schon gelesen hast und gemerkt hast, wie viel Leben du schmeckst aus diesem Buch raus, wie viel Leben das ist, wie satt das macht, wie lebendig das ist, wie relevant das ist für deinen Alltag. Es ist relevanter als jede Tageszeitung für deinen Alltag. Du weißt, wovon ich spreche, wenn du in einer Situation warst und du hast die Bibel gelesen und ein Vers ist dir aufgeleuchtet und du hast gewusst, Gott spricht gerade zu mir, das ist für mich persönlich. Okay? Und in diesem Buch ist Jesus das größte Geheimnis verborgen, und zwar auf jeder Seite. Und wir sollen es entdecken. Und manche Geheimnisse sind nicht immer ganz einfach so platt reingeschrieben in dieses Buch, sondern manche Geheimnisse wollen gehoben werden, wollen gesucht werden. David schreibt mal in einem Psalm, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wie über einen Schatz, den man gesucht hat, wo man die Landkarte irgendwie der gefolgt ist und schließlich den Schatz gehoben hat und sich freut. So freue ich mich über dein Wort. Ja? Sich in dieses Wort reinzubegeben und die Schätze zu heben. Dazu möchte ich dich ermutigen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute heute Morgen hier sind und du sagst, okay, das hört sich für mich jetzt sehr fremd an, denn dieses Buch war bisher für mich sehr angestaubt und sehr trocken. Und ich bin mir sehr bewusst darüber, dass wir den Heiligen Geist brauchen, um dieses Buch zu verstehen. Und dass wir den Heiligen Geist brauchen, dass dieses Buch uns lebendig wird. Und dass wir das erleben können, was ich gerade gesagt habe. Und deswegen bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als dass wir jetzt ganz kurz beten. Und ich möchte, dass du dir bewusst bist, dass du mit deinen Worten, mit deinen Gebeten von Gott gehört bist, okay? Und ich möchte beten und betet einfach mit mir, dass wir eine Gemeinde werden voller Menschen und sind voller Menschen, in denen dieses Wort reichlich wohnt und die im Wort zu Hause sind. Okay? Die wissen, was dieses Wort sagt und die dieses Wort lieben und die Lebendigkeit dieses Wortes erleben. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es uns gegeben hast, um dich zu kennen und dass es lebendig ist. Wir danken dir für all die Schätze, die du da drin verborgen hast. Und wir glauben daran, dass es, wir weisen einfach die Lüge von uns, dass es irgendwie angestaubt und trocken und schlecht verständlich wäre. Herr, das ist es nicht. Und wir bitten dich, dass du deinen Geist einfach gibst, dass wenn wir dieses Buch lesen, dass es für uns verständlich ist. Und dass es für uns lebendig ist und dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Ich bitte dich, dass du Liebe schürst zu deinem Wort unter uns. Und dass du uns zu Menschen machst, in denen dein Wort reichlich wohnt und sich ausbreitet und die in deinem Wort zu Hause sind. Gott sagt, ich möchte, dass ihr Personen seid und dass ihr eine Gemeinde seid, die mein Leib ist, die mich kennt. Und er gibt uns sein Wort, um ihn kennenzulernen. Und Paulus geht weiter, Punkt 2. Und er fordert uns auf, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wir brauchen einander dafür, Gott zu kennen, diesen Punkt Gott kennen als sein Leib zu erfüllen. Amos 3, Vers 3 ist eigentlich ein bisschen anderer Zusammenhang, aber der Vers war mir in den letzten Wochen ziemlich häufig in den Gedanken. Da fragt Gott, gehen zwei miteinander, es sei denn, sie sind vorher übereingekommen. Gehen zwei miteinander, es sei denn, sie sind vorher übereingekommen. Es sei denn, sie haben sich vorher abgesprochen und gesagt, okay, wir gehen den Weg oder wir gehen zu dem Ziel auf diesem Weg und in diesem Tempo. Nein, sie tun es nicht. Es sei denn, sie haben das vorher miteinander übereingesprochen, werden sie nicht zusammen gehen. Und mir ist das Gebet groß geworden, zu Gott zu sagen, Gott, ich möchte mit dir übereinstimmen. Ich möchte dir zustimmen und ich möchte dir übereinstimmen in allem, was du sagst und was du bist und was du offenbarst. Und dafür brauchen wir einander. Wir brauchen die Erkenntnis und das Verständnis des anderen und wir brauchen die Ermahnung und die Ermutigung und die Lehre des anderen. Ich brauche deine und du brauchst meine. Deswegen hat Gott uns zu einem Leib gemacht, ja, und zu Leuten, die sich brauchen. Und interessant an dem Vers, den wir anschauen, finde ich folgendes. Im Urtext haben wir keine Zeichensetzung. Das heißt, die Zeichensetzung, wie sie in den meisten Übersetzungen gesetzt ist, ist so, wie es hier auf der Folie war. Man kann, das liest man in fast jedem Kommentar, die Zeichen auch anders setzen. Das habe ich auch auf der Folie. Ich weiß nicht, ob du es schon hast, Anne. Genau, man kann es auch anders setzen. Und dann steht da, lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Und das, finde ich, gibt einen sehr interessanten Aspekt oder einen sehr interessanten Gedanken da rein, was es heißt, einander zu lehren und zu ermahnen. In welchem Setting und in welchem Kontext du auch immer das tust, ja, eins zu eins, in deiner Hausgruppe, in deiner Minigruppe, hier in der Gemeinde oder in SFC, in anderen Kreisen, in denen ihr vertreten seid. In welcher Form lehren und ermahnen wir? Paulus sagt hier, wir sollen lehren und ermahnen mit Lobliedern, mit Psalmen und mit geistlichen Liedern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du lehrst und ermahnst und dass diese Lehre und Ermahnung aus Anbetung in deinem Herzen entspringen soll und Anbetung im Herzen des anderen bewirken soll. Das bedeutet, dass wenn du lehrst und ermahnst, du dich nicht vor eine Person stellst, mit dem Finger auf sie zeigst und sagst, und hier, das solltest du ändern, sondern das bedeutet, dass du, wenn du lehrst und ermahnst, dich neben eine Person stellst, ihr den Arm um die Schulter legst und auf Gott zeigst und sagst, schau diesen Gott an, der voller Barmherzigkeit ist, voller Gnade, voller Wahrheit, der dich aus dem Schmutz gezogen hat, der dich gerettet hat, der dich liebt mit einer ewigen Liebe, der die Liebe in Person ist, der sich für dich verwendet vor dem Vater. Schau diesen Gott an und hey, komm in eine Linie, get in line mit allem, was er ist. Wir wollen seinen Weg gehen, lass uns übereinstimmen mit allem, was er ist. Das ist Lehre und Ermahnung mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Nicht auf die Person zeigen, sondern die Person in den Arm nehmen, auf Gott zeigen und sagen, lass uns Gott anbeten. Und du bist in deiner Ermahnung trotzdem deutlich. Du musst trotzdem Sünde beim Namen nennen. Aber es soll geschehen mit Lobliedern, geistlichen Liedern und Psalmen. Okay, versteht ihr den Gedanken? Und ich denke, es ist für mich gerade persönlich zumindest ein sehr großes Lernfeld, Dinge anzusprechen, in Beziehungen zu wachsen, beziehungsfähiger zu werden, mal den Mund aufzumachen. Ja, bei anderen ist es genau auf der anderen Seite des Pferdes, die sollten öfters mal den Mund halten. Oder Dinge nicht zu harsch ausdrücken, wie auch immer. Aber ich denke, wir alle können darin wachsen, einander zu lehren und zu ermahnen und zu ermutigen, mit Jesus in einer Linie zu sein, mit ihm übereinzustimmen, ihm zuzustimmen. Und die Richtung ist, die Grundlage ist Anbetung, okay? Römer 12, Vers 1 und 2, da finden wir das ganz toll eigentlich nochmal übersetzt. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, okay, es geht um Ermahnung, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit, ich stelle mich neben euch, lege meine Hand um eure Schulter und zeige auf Gott, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, wir schauen gemeinsam auf Gott, schau, wie barmherzig er ist, was für ein Gott er ist, wie würdig er ist. Und dann spricht er weiter, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Passt euch Gott an. Ja? Passt euch nicht dieser Welt an, sondern kommt in Übereinstimmung mit Gott. Zwei laufen nicht miteinander, es sei denn, sie stimmen miteinander überein. Es sei denn, sie sind vorher übereingekommen. Wir laufen nicht mit Gott, es sei denn, wir sagen, ich stimme dir zu in allem, was du sagst. Okay? Das ist Ermahnung, wie ich denke, dass sie biblisch gemeint ist. Sie ist klar, sie ist deutlich, sie hat deutliche Worte, aber sie zeigt nicht mit dem Finger auf den anderen, sondern sie zeigt mit dem Finger zu Gott. Und wir stehen in einer Linie nebeneinander und wollen diesem Gott nachfolgen. Okay? Und nehmen einander dahin mit, in einer Linie zu sein mit dem, was Gott sagt. Und schließlich Punkt 3, Paulus fordert uns auf, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Oder je nachdem, wie wir den Punkt vorher setzen, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Ich brauche eigentlich nicht viel Erklärung, es ist eine Aufforderung, Gott anzubeten. Es ist eine Aufforderung, Zeit damit zu verbringen, ihn anzuschauen und sich seiner Gegenwart auszusetzen, wie wir es heute Morgen auch schon gemacht haben. Lobpreis ist der Ort, wo wir zu Gott zurücksagen, was er über sich selbst sagt. Ja? Gott sagt, ich bin die Liebe in Person, und im Lobpreis stehen wir und sagen, ich bete dich an, du bist die Liebe in Person, du bist liebevoll, du bist die Liebe über mir. Dein Banner ist Liebe. Ja? Gott sagt über sich, ich bin allmächtig, ich kann mehr tun, als du dir vorstellen und ausmalen kannst. Und im Lobpreis stehen wir und sagen, und du wirst große Wunder tun in dieser Stadt. Gott sagt, ich habe dich aus dem Schmutz gezogen, ich habe dich auf einen festen Grund gestellt. Und im Lobpreis stehen wir und singen genau das, was wir heute Morgen gesungen haben. Du hast mich aus dem Schmutz gezogen. Okay? Im Lobpreis, das ist der Ort, wo wir Gott widerspiegeln und wieder sagen, was er über sich selbst gesagt hat. Und deswegen ist Lobpreis unheimlich glaubensstärkend. Lobpreis ist glaubensstärkend, es ist die Antwort auf die Selbstoffenbarung Gottes. Und es ist ganz simpel einfach das, was Gott verdient. Okay, und ich höre immer mal wieder, dass Leute sagen, okay, aber Musik ist halt nicht so mein Zugang. Und Anbetung ist ja sowieso in erster Linie ein Lebensstil, da hast du völlig recht. Anbetung ist in erster Linie das, wo unser innerstes Herz sich beugt vor Gott und sagt, du bist Gott und ich bin Mensch und das zeigt sich in meinem Leben. Das ist Anbetung in reinster Form, aber die Bibel gibt auch diesen Zeiten, wo wir zusammenkommen als seine Kinder, um ihn anzubeten und auch mit Musik, gibt die Bibel auch Gewicht. Und da ist es nicht wichtig, dass du musikalisch bist oder nicht, sondern es geht darum, dass wir als sein Leib zusammenkommen und unseren Fokus auf ihn richten und ihn erheben und die Wahrheit, die wir wissen über ihn, ihm zurückspiegeln, aussprechen, der Glaube untereinander gestärkt wird. 2. Chronik 5, Vers 13, das ist ein Vers, der mich sehr, sehr ermutigt, was gemeinschaftliche Anbetung angeht. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, ja, da geht es um Einheit, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Der Geist Gottes und Gott selbst ist angezogen davon, wenn Menschen in Einheit zusammenkommen und ihre Stimme heben und ihren Gott anbeten. In Epheser steht, werdet voller Heiligen Geistes, indem ihr zueinander singt in geistlichen Liedern und Lobliedern. Der Heilige Geist ist davon angezogen. Und ich hoffe, ihr habt die Lobpreiszeit von vorhin so erlebt wie ich. Die Wahrheit, die im Lobpreis plötzlich präsent ist und der Heilige Geist, der mit einer bei uns noch unsichtbaren Wolke der Herrlichkeit diesen Raum erfüllt, der wäscht dich rein von Lügen und du hast plötzlich eine klare Sicht auf Gott. Und er stirrt up, Er wühlt auf Anbetung in deinem Herzen und du kannst nicht anders und du könntest Stunden da verbringen. Ich wünsche dir, dass du das kennst. Okay, und wir brauchen mehr davon und es macht mich unheimlich traurig, wenn sich Leute da ausklinken. Es macht mich unheimlich traurig, wenn sich Leute ausklinken, wenn wir hier zusammenkommen und gemeinsam unseren Gott anbeten möchten. Und ich sage das nicht verurteilend, aber es macht mich traurig, okay? Gott fordert uns dazu auf, ihm zu singen, in unserem Herzen zu singen. Er fordert uns dazu auf, Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, wir, deine Leute, die du erkauft hast, mit deinem eigenen Blut, die du erlöst hast, die du liebst, die dein Leib sind, mit denen du was vorhast, wir stehen in Einheit vor dir mit einer Stimme und wir lassen unser Lob hören und wir wollen dich und wir strecken uns aus nach dir und wir erheben dich über allem, was irgendwie manchmal auch einfach chaotisch ist. Und ich glaube dran, dass wo wir lernen, in dieser Einheit zu stehen und uns nicht rauszunehmen, uns nicht auszuklinken, nicht zu sagen, das Lied mag ich nicht oder heute ist mir die Gitarre zu laut und dass Gott immer mehr von seiner Gegenwart uns schenken wird. Und ich sehe mich da sehr danach. Okay, die Aufforderung ist klar. Sing Gott in deinem Herzen in Gnade. Und die Aufforderung hinter dem Vers 16 ist klar, beziehungsweise das Herz Gottes dahinter ist klar. Ihr seid mein Leib und das bedeutet für mich, sagt Gott, dass ihr eine Einheit mit mir bildet, in der ihr mich kennt. Indem ihr mich kennt, mein Wort wohnt reichlich in euch. Indem ihr mich kennt, ihr habt eine Gemeinschaft untereinander, in der ihr euch zu guten Taten anreizt, in der ihr euch ermahnt, in der ihr euch ermutigt, in der ihr gemeinsam auf mich blickt und vorwärts geht und danach strebt, mit mir übereinzukommen, damit ihr meinen Weg mit mir geht. Indem ihr danach strebt, in meinen Fußspuren zu gehen. Das sagt die Bibel auch. Jesus sagt, ihr sollt in meinen Fußspuren gehen. Das bedeutet, wir hinterlassen nicht unsere eigenen Fußspuren, sondern das bedeutet, wir treten mit unseren Füßen in das, wo er vorher gegangen ist. Und ich glaube, das ist oft das größte Problem, weil wir es nicht tun, weil es so toll ist für uns, eigene Fußspuren zu hinterlassen. Und wenn du nur in den Fußspuren Gottes gehst, dann ist er nun mal alles, was am Schluss noch gesehen wird und du bist es nicht. Okay? Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, dass du über die Erde läufst, dein Leben, wie lang es sein mag, und einfach nur in die Fußspuren Gottes trittst. Und alles, was die Leute sehen, an denen du vorbeigelaufen bist, ist Gott und ist die Herrlichkeit Gottes. Okay? Damit haben wir Menschen ein Problem. Ich habe damit manchmal ein Problem. Oft ist ein Problem. Wir sollen Gott kennen, wir sollen ihn bekannt machen. Vers 17. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Wir sollen ihn kennen und wir sollen ihn bekannt machen. Und wie sollen wir ihn bekannt machen? Indem wir alles, was wir tun und sagen, im Namen Jesu tun und sagen. Im Namen Jesu an seiner Stelle, in seinem Auftrag, als seine Botschafter, als die Verwalter seiner Geheimnisse. In seinen Fußspuren gehend, nicht unsere eigenen hinterlassend. Auf ihn vertrauend. Im Namen Jesu etwas zu tun, bedeutet, ich tue das im Vertrauen auf ihn und nicht im Vertrauen auf mich. Alles im Namen Jesu zu tun oder zu sagen, bedeutet, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und es ist ein unheimlich herausforderndes Statement und ich weiß nicht, wie es dir damit geht und ob du damit schon mal irgendwie durch eine Woche gelaufen bist. Ich fordere dich auf, das mal zu tun. Überleg dir mal die nächste Woche. Ich wünsche, dass das einfach eine Größe in dir wird, dass Gott sagt, hey, du bist mein Leib und du bist gerufen, in meinem Namen zu leben und zu reden und zu handeln. Und es war für mich unheimlich herausfordernd, die letzten zwei Wochen, in denen ich den Vers einfach so in meinen Gedanken hatte. Und oft, wenn ich von der Arbeit heimgelaufen bin, habe ich mir überlegt, okay, und was müsste ich jetzt streichen aus meinem Tag, dass ich eigentlich nicht im Namen Jesu hätte sagen oder tun können. Denk mal an das letzte Gespräch, das du mit jemandem über eine nicht anwesende dritte Person hattest. Welchen deiner Sätze hättest du nicht einleiten können mit den Worten und dem Namen Jesu Christi, der die liebende Person ist, der sich selbst für uns hingegeben hat, der alles kann und alles in der Hand hält und alles vollendet, sage ich das oder jenes über diese Person. Welchen Satz, den du über dich selbst sagst, müsstest du streichen, wenn du davor setzen würdest und im Namen Jesu Christi sage ich über mich selbst, bin ein hoffnungsloser Fall? Funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, okay? Oder welchen Satz müsstest du streichen im Gespräch mit einer anderen Person, der es gerade nicht gut geht? Im Namen Jesu Christi, der alles in seiner Hand hält, sage ich dir, oh Mann, ey, was für ein Mist. Das ist natürlich, das ist richtig tough. Okay, wir sollen ehrlich sein. Wir sollen uns nicht selbst belügen. Wir sollen ehrlich sein mit unserem eigenen Herzen. Wir sollen unser Herz vor Gott ausschütten. Wir sollen mitfühlen mit anderen. Aber unsere Worte und unsere Taten sollen im Namen Jesu sein. Sollen widerspiegeln, was er denkt, woran er glaubt, wofür er Hoffnung hat, was er tun kann. Alles, was du sagst, im Wort und alles, was du tust, im Wort und im Werk, soll im Namen Jesu geschehen. Das ist unheimlich herausfordernd für mich. Das ist unheimlich herausfordernd. Und es ist ein gutes Werkzeug, um herauszufinden, was richtig und was falsch ist. Wenn du dir überlegst, kann ich das im Namen Jesu tun? Kann ich das im Namen Jesu sagen? Aber es ist weit mehr als ein Werkzeug, um herauszufinden, ob etwas richtig oder falsch ist. Wenn du heute dir nochmal Zeit nimmst, lies mal Apostelgeschichte 3 als Beispiel. Petrus und Johannes gehen durch, ich weiß nicht, ob es Rom ist, auf jeden Fall sind sie irgendwo, und da ist ein lahm geborener Mensch und der sitzt vor einem Tempeleingang und bettelt da und will Geld haben. Und das ist mit das größte Vorbild für mich, wie Petrus da reagiert. Und er sagt zu dem Bettler, Gold und Silber habe ich nicht. Und jetzt Achtung, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und geh umher. What? Okay? Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, was ich besitze, das gebe ich dir, im Namen Jesu zu sprechen, im Namen Jesu zu handeln, an seiner Stelle, seine Werke zu tun, in seinen Fußspuren zu gehen. Im Namen Jesu sage ich dir, steh auf und geh umher. Und der Lahmgeborene steht auf und geht umher und preist Gott. Im Namen Jesu zu handeln und zu reden ist weit mehr als ein Tool, durch das du rausfinden kannst, ist etwas richtig oder ist etwas falsch. Es ist eine Autorität in deinem Leben. Okay? Es ist ein Leben in den Werken, die er vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Markus 16, als Jesus in den Himmel auffährt, sagt er über seine Jünger, und diese Zeichen werden ihnen folgen. In meinem Namen, okay? In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, werden in neuen Sprachen reden, werden Schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. In meinem Namen. Mach mal ein kleines Bibelstudium in deiner nächsten Woche. Nimm dir eine Konkordanz in die Hand oder geh auf bibleserver.com, gib ein die Worte im Namen Jesu oder in seinem Namen und lest dir mal diese ganzen Stellen durch. Auch was es heißt, im Namen Jesu zu beten. Das ist eine Dimension von sein Leibsein hier auf der Erde, seine Hände und seine Füße sein, was es bedeutet, in seinem Namen zu handeln, zu leben, zu reden, zu beten. Da schäme ich mich manchmal drüber zu predigen, weil ich so wenig in meinem Leben sehe. Aber mein Herz ist ernst, dass ich das möchte. Okay? Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam uns damit hinnehmen und sagen, okay, wir müssen zu Hause sein in diesem Wort, denn wir können ihn nicht bekannt machen und in seinem Namen leben, wenn wir ihn nicht kennen. Wir müssen ihn kennen, wir müssen in seinem Wort zu Hause sein, wir müssen einander lehren und ermahnen, die Demut kultivieren, uns gegenseitig zu öffnen und zu sagen, okay, denk mal drüber nach, ist das in line mit ihm? Wir müssen uns seiner Gegenwart aussetzen, Gott in unserem Herzen singen in Gnade, ihn suchen, ihn schätzen, ihn ehren, mehr als alles sonst. Und in dieser Einheit als sein Leib, eins mit ihm, dann gehen und diese Dinge tun und sagen, in seinem Namen, okay? Und das möchte ich gerne mit euch gemeinsam lernen, wenn ihr dazu bereit seid. Oder wir möchten das mit euch lernen, auch als Leiterteam von Haus des Herrn. Ich habe da sehr viel Lust drauf, dass wir mehr das werden, was es heißt, sein Leib zu sein, ihn kennen und ihn bekannt machen. spät haben wir es denn? Könnt ihr noch 5 Minuten? Okay. Mir ist ein Thema noch auf dem Herzen, das da so ein bisschen mit rein gehört, und ich kann es deswegen kurz abhandeln, weil es in ein paar Wochen eine Predigt dazu geben wird, die das mehr aufgreift. Wir haben das schon angerissen, und es geht mir um die Macht von Worten. Ich habe es kurz angerissen mit im Namen Jesu reden. Und vielleicht machen wir das einfach ganz simpel, und ich habe einige Bibelverse und ich lese die euch einfach am Ende. Und ich glaube, das ist ein Bereich, in dem Gott uns anpacken möchte. Okay? Vorsichtiger zu sein mit dem, was wir sagen, uns bewusster zu sein, was wir sagen, wie viel Macht Worte haben, sowohl die wir über uns aussprechen, als auch die wir über andere aussprechen, die wir mit anderen sprechen, als auch die Gebete, die wir an Gott richten. Und jetzt einmal ein paar Verse, von denen ich hoffe, dass sie euch einfach daran erinnern, wie wichtig nicht nur unsere Taten, sondern unsere Worte sind. Sprüche 12, Vers 18. Wir sind auch alle auf dem Screen. Da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Okay? Da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Sprüche 18, 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Ob in deinen Beziehungen Tod oder Leben wächst und entsteht, liegt oftmals in der Gewalt der Zunge, in der Gewalt der Worte. Ob wir das Gute, das Erbauende erwägen, so wie es die Bibel sagt, oder eben nicht. Sprüche 21, 23, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch aber, spricht Jesus, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Jakobus 1, Vers 26, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Eine längere Stelle in Jakobus 3 folgende. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Mit ihr preisen wir den Herrn, das ist dann Vers 9, den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. 1. Petrus 3, Vers 10, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Psalm 141, Vers 5, abschließend, bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund, Wache über die Tür meiner Lippen. Die Bibel ist sehr klar mit dieser Warnung, dass die Worte, die wir aussprechen, nicht ohne Auswirkung bleiben, im Positiven wie im Negativen. Die Zunge wird, diese Jakobusstelle finde ich sehr eindrücklich, wird verglichen mit dem Steuerrad eines Schiffes, das so klein ist, aber das die komplette Fahrt lenkt, wohin das Schiff geht. Und wird verglichen mit dem Zaumzeug, das man Pferden in den Mund legt, das an der, ja, im Mund ist. Und das bestimmt die Richtung. Deine Worte werden deine Richtung bestimmen. Ganz, ganz entscheidend deine Richtung mitbestimmen. Und auch die Worte, die du zu anderen sagst, mögen deren Richtung sehr, sehr einschneidend bestimmen. Und den Worten sollten wir ihnen stellen. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht zu nah drauf eingehen. Wir werden demnächst eine Predigt auch in die Richtung haben. Es ist mir nur auf dem Herzen. Kannst du als B-Studium nächste Woche machen, neben im Namen Jesu. Studier mal die Kraft von Worten. die Macht von Worten und auch die Warnungen, die Gott da einfach ausspricht, und lass dich von ihm herausfordern und mach das zu deinem Gebet, was David hier schreibt: Bestelle eine Wache für meinen Mund und wache über die Tür meiner Lippen. Okay? Jesus, danke, dass du für uns bist und so sehr liebst. Danke, dass du interessiert bist an dieser Welt und in einem Leib hier anwesend sein möchtest, der dich so würdig vertritt, der dich kennt, mit dir Einheit lebt und der in deinem Namen handelt und redet, der in deinen Werken geht, in deinen Fußspuren läuft, der dich sichtbar macht. Herr, der dich nicht nur kennt, sondern dich auch bekannt macht. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns wächst in beiden Bereichen, Herr, dass wir darin wachsen, dich zu kennen, deine Worte zu kennen, deine Gedanken, deine Geheimnisse, und dass du uns wächst darin, diese Geheimnisse auch zu verwalten und weiterzugeben, weiterzuleben. Wir vertrauen dir, dass du vollendest, was du angefangen hast, und dass du einfach mächtig über uns bist. In deinem Namen, Jesus, segne ich jeden, der heute hier ist, auch jeden, der nicht da sein konnte. Zieh uns ganz nah an dein Herz und lass uns wissen, wie du bist.